Ich sitze gerade im Immocation Studio und gucke auf unser Sofa, auf dem wir dann auch irgendwann angefangen haben, YouTube-Videos zu machen für euch. Und ich kann nicht glauben, was ich euch jetzt sage. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Wir haben tatsächlich eine Messe gemietet. Wir haben 2 Tage die Messe Leipzig gemietet. Unfassbar, was das für uns bedeutet. Wir haben Messehallen zur Verfügung. Die sind so groß, ich konnte es mir kaum vorstellen, wie die aussehen, wenn sie leer sind. Es ist irre. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir den größten Immobilienworkshop der Welt für euch bauen wollen. Ihr kennt vielleicht diese World Café Methode. Wir machen das bei uns bei kleinen Seminaren und Abschlussworkshops immer, dass die Leute quasi an Tischen vorbei rotieren in kleinen Grüppchen und das sind so Thementische und so kriegt man eine sehr gute Vielfalt hin und teilweise entsteht sogar die Agenda aus den Leuten heraus. So eine Sache wollen wir bauen, aber für viele tausend Leute in einer Messe. Und wir haben es gebaut und am 25. 26. findet das in der Messe Leipzig statt. Selbstverständlich ist es erstmal auch ganz normal, das Immocation Festival. Wir werden alles da haben. Eine Mainstage, viele Bühnen, viele Speaker, viele Vorträge und eben noch den größten Immobilienworkshop der Welt. Eine riesen Ausstellerfläche und zig verschiedene Partys. Es wird 2 Tage lang zusammen gefeiert und vor allem auch zusammen gelernt. Und wir bringen alle privaten Immobilieninvestoren einmal im Jahr an einen Ort. Und ihr habt uns klar gezeigt, die letzten 3 Jahre, dass ihr das haben wollt. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen den nächsten Schritt und wir versuchen es wirklich für euch inhaltlich auf ein nächstes Level zu bringen, damit wirklich jeder, ganz egal ob Einsteiger, fortgeschrittener Profi-Investor, rausgeht aus Leipzig und sagt, ich bin in diesen 2 Tagen einen richtigen Schritt nach vorne gekommen. Das ist unser Versprechen an euch und wenn ihr euch Tickets sichern wollt, dann gibt es die im Moment noch relativ günstig mit Early-Bird-Preisen unter immocation.de/festival. Wir freuen uns auf euch.
Und man müssen uns auch nichts vormachen. Es gab Tage und Phasen, da habe ich gesagt, Junge, ich schmeiß das Ganze hin. Also vor allem auch, nachdem ich die 15. Absage bekommen habe, saß ich in einem der Calls, die wir hatten in der Masterclass und habe zum Coach auch gesagt, ey Coach, ich habe das gemacht. Der Makler sagt zu mir, wow, Sie haben aber schon Immobilien, oder? Also ich bin von, Sie haben keine Ahnung zu, oh, Sie besitzen aber schon Immobilien, obwohl ich noch gar keine hatte, weil ich einfach gemerkt habe, ich stelle die richtigen Fragen, die sind einfach stark. Ja. Ne, so, die merken, okay, das ist ein Prozess, was natürlich so meine Brust rausgegangen und ich so, super cool, ne? Und dann habe ich gesagt, aber es kommt nichts zustande. Ich bin fertig, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Und er hat gesagt, hey, du machst alles richtig, der Tag wird kommen, mach weiter. Ne? Und das ist natürlich auch wichtig, dass du nicht allein unterwegs bist in dem Ganzen. Du musst mit Menschen drüber sprechen können und auch da natürlich, viele haben da gar kein Interesse, deswegen ist es auch wichtig, sich eben mit Menschen dann zu umgeben, die einem sagen, hey, super cool, man tauscht sich aus. Ne? Und das war einfach auch noch enorm wichtig. Aber es ist schon sehr teilweise auch im Zahnfleisch gewesen, was ich da gemacht habe. Gar keine Frage.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Andreas ist 36 Jahre alt, hat innerhalb von 6 Monaten, kann man sagen, seine Altersvorsorge gelöst, indem er 6 Wohnungen gekauft hat. Und ja, eine super spannende Geschichte, die wir, glaube ich, hier erzählen können. Ich sage erstmal hallo Andreas, vielen Dank für deine Zeit schon mal.
Hi Marco, danke auch, dass ich kommen darf.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Das Tolle ist, du hast vorher auch ein bisschen Aktien gemacht, was wir ja auch gemacht haben, finde ich dann interessant, weil man vielleicht auch ein bisschen den einen oder anderen Vergleich ziehen kann. Und hast dann gesagt, jetzt gebe ich Gas und 6 Wohnungen in 6 Monaten ist halt schon, ist halt echt ein Brett irgendwie. Also jetzt ist klar, wenn man mal irgendwann vielleicht ein bisschen weiter ist und man kauft Häuser und so, dann da gibt's Leute, die machen viel mehr. Aber ich weiß noch genau, wo wir angefangen haben. Die erste Wohnung ist ein krasser Schritt. Ist einfach, ne, man macht viel Schulden, man hat viel Angst, Fehler zu machen und so. Und es hat bei uns, ich glaube, knapp 2 Jahre gedauert für 6 Wohnungen. Du hast, glaube ich, also kann man sagen, sehr konsequent executed. Das mit einer einjährigen Tochter. Und einem weiteren Kind gerade unterwegs und einem Fulltime-Job als Vertriebler, das ist schon ordentlich. Insofern erzähl uns mal, Andreas, wie ging's los mit Immobilien, wie war so der Weg dahin?
Ja, wann ging's los? Also erstmal, ich habe mich lange gar nicht mit Immobilien beschäftigt oder nur mal so zum Eigenbedarf geschaut. Über ein paar Jahre habe ich 2 Wohnungen angeschaut, auch überhaupt gar keinen Plan wirklich gehabt. Und los ging's dann im März letzten Jahres. Da bin ich über einen Partner von euch an die Immocation rangekommen, habe mich dann auch entschieden, die Masterclass mitzumachen. Und das hat mir letztendlich dann den Startschuss gegeben, mich ernsthaft mit Immobilien zu beschäftigen. Und parallel habe ich tatsächlich angefangen, das Buch Rich Dad Poor Dad zu lesen. Und da ich eben 15 Jahre schon Aktien mache und der von Vermögensaufbau durch Aktien und Immobilien spricht, habe ich gedacht, ja perfekt, dann bin ich genau auf dem richtigen Weg jetzt unterwegs und habe dann den Entschluss gefasst, da mit Immobilien anzufangen letztes Jahr.
Was war also jetzt, du bist dann in die Masterclass gekommen, die meisten Leute kommen ja in die Masterclass und sind sich schon sicher, dass sie Immobilien umsetzen wollen. Also du hast wahrscheinlich vorher den Entschluss gefasst. Was war inhaltlich das Thema? Also Robert Kiyosaki, ne, hast du gelesen? Ich sag mal, Hebeleffekt nutzen oder was war der Grund inhaltlich?
Eigentlich vor allem ein zweites Standbein aufzubauen. Ich meine, ich weiß, wie volatil die Börse agiert und ich meine, du hast das ja auch schon öfter in deinen Podcasts und Videos gesagt, ne? Also Aktien sind ja nicht verkehrt, aber du hast einfach, ja, Immobilie ist immobil, das heißt, du hast da nicht diese Werteschwankungen, diese Zyklen, die man hat, in der Stärke, die sie dann in Aktien auftreten. Wir haben sie jetzt vor kurzem wieder durch den amerikanischen Präsident erlebt, da sind da mal kurz 20% weg, das hast du bei den Immobilien nicht. Und das hat mich dann einfach dazu bewegt zu sagen, okay, ich bin noch jung genug, um über 20, 30 Jahre nochmal was anzufangen, was etwas sicherer ist, mit den positive Effekte, den die Inflation ja mitbringt. Und das wollte ich mir dann einfach, mir und meiner Familie, als zweites Standbein aufbauen. Natürlich dann auch so ein bisschen inspiriert durch, wir haben geheiratet letztes Jahr, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, das kam auch noch dazu, aber ganz im ganz kleinen Rahmen, klein gehalten, dann Tochter und dann kam einfach so dieser Schalter, okay, das möchtest du dann zusätzlich noch machen für deine Kinder jetzt ja dann bald und deine Frau und die Nachkömmlinge. Und das war so die Motivation.
Also im März letzten Jahres Masterclass gemacht.
Angefangen.
Das müsste ja kurz vor Geburt gewesen sein von eurem ersten Kind.
Genau, im Mai war das ja richtig.
Dann noch geheiratet in dem Jahr?
Im September, ja.
Okay, lass uns über Zeitmanagement sprechen. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, du fängst an und machst die Sachen, die wir so in der Masterclass auch vorschlagen, und du machst auch nur die Hälfte davon, dann kommt natürlich eine Menge auf dich zu, was du so einfach dann exekuten musst, wenn du vor allem so konsequent umsetzt, dass nachher sechs Wohnungen in 6 Monaten rauskommen. Wie hast du das in deinen Alltag integriert?
Also ich glaube, ich muss erstmal damit anfangen, ich bin so gut wie gar nicht auf Social Media unterwegs, werd dafür manchmal gelyncht, aber fühle mich damit sehr wohl. Das heißt, ich denke, dass ich sehr viel Zeit mit diesen Dingen dadurch verbringen kann, die eben für Aktie, Vermögensaufbau oder Family oder was auch immer ist, für die Dinge, die, sage ich mal, für die Zukunft eben dann laufen und wo ich sage, okay, mir bringt es jetzt nicht einen riesen Mehrwert, mir noch den nächsten Reel anzuschauen oder zu gucken, was die Influencer auf Teneriffa gerade machen. Und ich glaube, dass das eigentlich für mich der entscheidendste Faktor ist, dass ich das alles, ich meine, ich bin jetzt nicht 0% am Handy oder dort unterwegs, also ich schaue natürlich irgendwie mal rein bei WhatsApp oder sowas, aber ich glaube, das ist so der Faktor Nummer 1, weswegen ich einfach mehr Zeit meiner Freizeit für diese Dinge aufbringen kann. Dann, ja, ich meine, klar, Arbeit 8-9 Stunden am Tag, ich bin im Vertrieb, da habe ich natürlich viel Flexibilität auch. Da habe ich nicht den 9-to-5-Job, so dass ich da auch entsprechend die Pausen flexibel legen kann oder auch mal Arbeit am nächsten Tag nochmal erledigen kann. Das gibt mir viel Freiheit. Und dann, ja, hat mir meine Frau auch gut den Rücken natürlich freigehalten mit der Kleinen. Also das muss die auch mitmachen. Und ich habe noch ein paar Sachen abgelegt, die ich also hobbymäßig gemacht habe, einfach um den Fokus dann voll auf die wichtigen Dinge zu legen, also Family, Vermögensaufbau und Arbeit natürlich auch, ja genau.
Hast du jeden Tag Immobilien gemacht?
Also im Schnitt ja, gerade, also die erste Zeit auf jeden Fall. Ich habe mich dann erstmal auch hingesetzt und mir die Videos angeschaut. Klar, wir hatten unsere Meetings, die ersten, habe mir das angeschaut, habe mich da so ein bisschen angefangen vorzubilden. Ich habe ja wirklich mehr oder weniger bei null angefangen. Also ich wusste ja kaum etwas über Immobilien. Und dann habe ich irgendwann losgelegt, Termine zu planen nachmittags und habe mir die ersten Immobilien angeschaut, also die ersten Wohnungen hier im Umkreis. Erstmal musste ich ja den Standort finden, das war auch ganz lustig. Ich habe dann einen Call gemacht, weil ich dachte, okay, wo fange ich denn jetzt an hier in der Region? Ne? Und dann irgendwann ist mir dann auch klar geworden, auch durch diesen Anstoß, du bist ja hier im Schlaraffenland eigentlich. Also die Region Mönchengladbach, bin zwar gebürtiger Gladbacher, aber ich wohne in Wegberg, also Kreis Heinsberg, grenzt an Gladbach an. Hier kann man wirklich im großen Umkreis von 25 Kilometern sehr, sehr gut Immobilien kaufen. Und von daher war auch das so ein No-Brainer eigentlich, dass ich sage, okay, ich glaube, das ist sehr zukunftsfähig hier und da kann man sehr gut Immobilien kaufen. Und so fing das Ganze dann an.
Lass mich kurz, wenn wir schon beim Standort sind, Schlaraffenland, warum? Weil Renditen okay und gut? Oder, also es ist ja jetzt keine A-Lage, sondern eher wahrscheinlich...
Ja, schon B-C-Lage definitiv.
Ja, C-Lage.
Ja, also ich habe da natürlich schon mitbekommen, wie sich die Mieten hier entwickelt haben und entwickeln. Wir selber wohnen auch zur Miete. Das heißt, bei uns merkt man das dann auch, ne? Die Miete einmal erhöht, zwar nach vieler Zeit, aber man merkt einfach, okay, die Mieten steigen, gerade durch Corona, nochmal Inflationsszenario, ganz klar. Und vor allem hier auf dem Ländlichen ist es auch sehr attraktiv. Also wir kommen hier aus wirklich vom Dorf und selbst hier kann man 9 Euro, 9,50 Euro den Quadratmeter verlangen.
Ja.
Und wohl wissend, dass es so hier auf dem Land ist, wenn man dann wirklich mal ein bisschen zentraler kaufen kann in den umliegenden Städten oder Kleinstädten, dann weiß man, okay, das sieht erstmal gut aus. Hier siedelt sich gute Industrie an und so ein Amazon-Werk wurde hier 5 Kilometer weit entfernt errichtet. Natürlich ist hier die Borussia in der Nähe, also die zum Glück in der ersten Liga noch spielt. Jetzt mal nicht aus sportlicher Sicht, aber wirtschaftlicher Sicht betrachtet, ist es auch ein großer Faktor für die Region und da sehe ich einfach sehr starke Standortfaktoren hier.
Was würdest du sagen, ist ein, also Miete hast du gerade gesagt, 9 Euro bis 9,50 Euro. Was ist ein Kaufpreis, den du interessant findest auf dem Quadratmeter?
Also ich bin so bei zwischen 1,3 und 1,8 wahrscheinlich, 1,5 irgendwo da in der Region. Also ich glaube, ich müsste jetzt auch nochmal gucken, aber ich habe nichts über 1,8 gekauft, soweit ich weiß. Also ich glaube, das günstigste war so im 1,3er-Bereich, ja.
Ja, ich sehe ja auch deine Liste gerade vor mir. Wahnsinn, also ich gucke parallel, das finde ich immer sehr spannend, was man da wieder rausziehen kann. Ich gucke ins Immocation Standort Tool, ja, das kann jeder kostenlos nutzen. Immocation.de/Standort, da findet man das. Und da laden wir Daten rein aus verschiedenen Datenquellen, damit man also nicht eine Einzelmobil bewerten kann, sondern einen Überblick für den Standort kriegt. Ich mache immer von einem Podcast Mönchengladbach jetzt aufgerufen einmal als Stadt. Und dort kommt auch 8,90 € Miete, basierend auf 1.900 Angeboten und knapp 40% der Angebote liegen über 9 Euro Miete. Also das deckt sich sehr mit deinem Gefühl. Ne? Ja. Und Kaufpreise pro Quadratmeter, ist jetzt natürlich immer, was sind dann wirklich die verhandelnden Preise und so weiter, also Angebotspreise sind im Schnitt bei 2.547 Euro. Wow. Ja, und da sieht man den großen Unterschied. Also A, sind das ja verhandelte Preise von dir und B, ist das halt, du kaufst ja nicht den Marktdurchschnitt, sondern versuchst einen guten Deal zu machen.
Und ja, genau, also letzteres vor allem. Also tatsächlich, die Preise, die ich bekommen habe, sind zum großen Teil sogar unverhandelt, weil es einfach da um Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und Vorbereitung ging. Also das sind so die wichtigsten Schlagwörter, die ich jetzt hier mal raushauen würde. Ich habe im März angefangen, habe ich gesagt, April war dann so ein bisschen fliegender Monat und dann habe ich eben sukzessive die ersten Besichtigungen gemacht, bin rausgegangen und habe auch erstmal das Feedback bekommen, okay, Sie sind neu, ne? Also Sie wissen noch nicht viel über Immobilien, ja, also fing das Ganze an, man kam sich so laienhaft vor und mit jedem Termin, den ich gemacht habe, wurde das Ganze dann immer fundierter und immer besser. Ich habe mir Kennzahlen aufgeschrieben, Kaufpreise und das einfach so ein bisschen nachgehalten und die ersten 15 Besichtigungen sind ins Leere gelaufen. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ging jetzt nicht von heute auf morgen, es hat wirklich ein paar Monate gedauert, dieser Prozess.
Ich meine, du hast, wir reden über, das ist alles passiert 12 Monate zurück, beziehungsweise 6 Monate, also in dem Zeitraum irgendwo. Genau. Also wir reden ganz klar nach dem Zinsanstieg und allem, also in wirklich der aktuellen Marktphase. Und du sagst trotzdem, also Geschwindigkeit und ist dann auch ein Thema. Also es gab offensichtlich Mitinteressenten?
Ja, es gab viele Mitinteressenten. Ich habe natürlich mich auch auf die Angebote konzentriert, die wirklich attraktiv sind, auch schon von vornherein, muss man sagen. Ich habe auch mal ein paar Angebote wahrgenommen, wo man auch ein bisschen nachverhandeln konnte und musste, aber die sind dann meistens leer gelaufen. Ich habe auch am Anfang sehr stark versucht, bei guten Angeboten, das war dann auch ein direktes Learning bei mir, da waren Sachen, die waren für 1,3 den Quadratmeter, 1,5 den Quadratmeter, da habe ich noch versucht dann zu sagen, okay, hier müssen wir aber noch was machen, ich gehe nochmal 7.000 runter mit dem Kaufpreis, und das Feedback der Makler war dann, also erstmal war ich bei Besichtigung, wo hinter mir einer war und vor mir, das heißt, ich wusste, okay, ich bin nicht alleine, und das Feedback der Makler war einfach dann am Ende, ich habe dann auch immer nochmal nachgefragt, wie sieht's aus, ja, tut uns leid, jemand hat das gekauft, auch zum Inseratspreis oder sogar drüber. Also tatsächlich ist hier schon viel los im Markt auch gewesen und immer noch.
Ja, interessant. Ja. Also ich bin sicher, dass auch in Mönchengladbach Ende 2022, Anfang 2023 war es wahrscheinlich auch da ruhiger, weil wahrscheinlich die Preise noch höher waren. Und entsprechend, aber das sieht man, also da kann man eher sagen, da ist auf jeden Fall das, was du gerade beschreibst, aus dem Markt bedeutet, die Käufer sind zurück.
Ja, auf jeden Fall.
Logischerweise auch auf den günstigen Inseraten, wie du gerade sagst, ne? Aber ja.
Ich denke auch, war spannend, weil ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin auch genau in eine Phase eingestiegen, wo dieser Übergang wieder war, weil es war noch relativ viel Altlasten, sage ich mal, online, wo ich auch dann angefangen habe okay, das ist sehr günstig, da gehst du mal drauf zu, aber da waren noch ein, zwei Dinge, die dann gerade weg waren, sage ich mal, wo ich ein bisschen Pech hatte, wo so ein bisschen das Gefühl war, okay, jetzt kommt dieser Übergang wieder zwischen, die Käufer haben sich bisher sehr zurückgehalten zu, wir gehen wieder raus und versuchen Deals zu machen. So war mein Gefühl damals.
Ja. Wie hast du die gefunden? Also wie ist dein Akquisevorgehen quasi vom Erstkontakt weiter? Wie findest du die Deals?
Also erstmal finde ich sie alle online. Ich habe online nachgeschaut über das Tool, was wir bekommen haben über Immocation. Gibt es ja dann Push-Nachrichten und darüber habe ich
mir dann meinst du wahrscheinlich?
Genau, richtig. Ja. Darüber habe ich mir dann einen Suchradius eingestellt für meine Region, habe mir meine Parameter eingestellt, wonach suche ich eigentlich, und das war so dieses klassische Immocation-Modell, ich suche nach kleineren Wohnungen, wobei klein ist auch in Anführungsstrichen, also die dürfen auch schon mal 80 Quadratmeter sein, ich weiß, dass es nicht exakt den Parametern entspricht, aber ich wollte natürlich den Suchradius erstmal größer machen, mehr Besichtigungen machen, mir das Ganze mal anschauen, als dass ich es zu klein halte, und dann habe ich mir das so eingestellt, dann kamen Push-Nachrichten auf mein Handy, und dann habe ich die Makler erstmal angeschrieben oder angerufen, also den wirklich ganz klassischen Weg, den jeder dann gehen würde. So fing das dann eigentlich an.
Wie viel kommt da rein pro Woche, was du dir anschauen könntest? Also was wäre so ein typischer Funnel? Wie viel kommen rein? Wie viel schreibst du an? Wie viel besichtigst du?
Ich sag mal, 2 am Tag kommen ungefähr rein, im das Schnitt, also im Average, sage ich jetzt mal. Ne? Und Besichtigung habe ich dann so 1 bis 2 im Schnitt die Woche gemacht schon. Mhm. Also wie gesagt, so die ersten 15 sind ins Leere gelaufen, und das waren so im Schnitt 2 Besichtigungen, die ich da pro Woche gemacht habe.
Nochmal, warum sind die ins Leere gelaufen? Was ja gut ist, also es ist ja, du hast offensichtlich auch gut gefiltert, und du sagst aber, du warst selber noch nicht so erfahren, den Deal zu closen.
Ja, ich meine, das sind wirklich super viele Faktoren gewesen. Erstmal, weil ich auch zu langsam war. Ich hatte zwar dann auch die Erstgespräche mit der Bank und bin mal so auf die Bank zugegangen, hey, was kann ich machen? Was ist überhaupt meine Bonität? Was kann ich mir leisten? Die Gespräche haben auch natürlich erstmal parallel dazu stattgefunden. Aber ich war noch nicht so weit, wie ich dann am Ende war, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich weiß, welche Dokumente ich brauche und welche Dokumente die Bank dann von mir braucht, ziemlich schnell. Ich habe eine exakte Preisvorstellung und ich weiß auch, wo ich noch verhandeln kann und wo nicht. Also ich habe natürlich auch dann da das Tool von euch genutzt, habe geschaut, bin ich Cashflow-positiv, bin ich es nicht? Und wenn nicht, wie viel kann ich drüber sein, um die Miete zu entwickeln? Und im Nachhinein habe ich dann super viele Learnings durch diese Termine gehabt, weil ich gewusst habe, okay, du verzichtest lieber nochmal auf 20 Euro Cashflow im Monat und verhandelst nicht nach, weil jemand anders wird auf jeden Fall diesen Preis aufrufen. Dann viele Learnings mit der Bank auch. Ich habe die Makler dann erstmal angeschrieben und jetzt mittlerweile schreibe ich den Makler und sage, bevor ich einen Termin habe, versuche einen ersten Termin zu bekommen, wären Sie so nett und würden mir schon mal die Unterlagen schicken, damit ich mit der Bank schon mal ins Gespräch gehen kann, damit wir alles vorbereiten können, falls es zu einem Kauf kommt. So, und dann kriege ich die Unterlagen schon mal geschickt. Ich habe mit 3 Banken finanziert tatsächlich und habe da jetzt jeweils einen Ansprechpartner und dann kann ich auf diese Ansprechpartner zugehen. Und die haben sich natürlich auch gefreut und haben gesehen, okay, das sind Dealmaker, mit dem können wir auch Geld verdienen. Das ist ja für die Bank auch wichtig. Und so gesehen war das dann eine Win-Win-Situation, weil die haben mir sehr, sehr eng geholfen und ich konnte denen dann auch mit sehr guten, attraktiven Deals weiterhelfen, sodass die mir innerhalb von teilweise 24 Stunden schon per E-Mail eine Finanzierungsbestätigung mehr oder weniger geschickt haben. Also bin ich zum ersten Termin mit einer Finanzierungsbestätigung gekommen, habe dem Makler das gezeigt. Finanzierung steht, finde ich sehr, sehr gut. Und dann habe ich am Anfang habe ich das auch schon gemacht. Ich habe tatsächlich auch ein PDF-Angebotsschreiben fertig gemacht, sehr persönlich geschrieben, hallo, hat mir gefallen, pro, contra und deswegen sehe ich den Kaufpreis und habe das Ganze dann sehr professionalisiert im Laufe der Zeit.
Sehr cool. Lass uns nochmal durchgehen, weil ich glaube, es ist so wertvoll für die Leute, weil man sich das nicht so richtig vorstellen kann. Ich glaube auch, zu Banken kommen wir uns gleich noch. Ne? Nochmal dieses genaue Akquisevorgehen, die Ansprache. Du hast auch zu Christine, unserer Redakteurin quasi, hast du gesagt, so, weil du bist ja Vertriebler, ne? Vom Typ her. Ich war das auch in meinem Konzernleben, Vertriebler. Und ich habe mich sehr wiedergefunden in dem, was du zu ihr gesagt hast. Das hat sie mir nämlich weitergegeben, hat gesagt, Andreas hat gesagt, so, er musste seine Art des Kommunizierens ein wenig anpassen für den Ankauf. Also jetzt, man ist Vertriebler und man spricht da irgendwie vielleicht mit größeren Kunden und so ging es mir auch. Und jetzt ist man plötzlich im Ankauf bei einer Immobilie und spricht mit Maklern oder direkt mit Verkäufern. Wie hast du dich da angepasst?
Genau, also erstmal wichtig, mit wem spricht man da? Spricht man mit dem Makler oder sogar mit einer Privatperson oder sogar mit der Hausverwaltung? Ich hatte einen Termin, da war die Hausverwaltung der Verkäufer und da war es natürlich erstmal wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Wenn die Hausverwaltung da ist, dann wird es denen wichtig sein, dass das Haus schön in Schuss gehalten wird, dass da jemand reinkommt, der sagt, ich möchte investieren, ich möchte, dass hier viel saniert oder renoviert wird. Wenn da ein Makler ist, der einen schnellen Verkauf machen möchte oder Lackschuhe trägt, Anzug und so und sehr professionell ist, dann weiß ich, okay, den kann ich jetzt wenig auf einer emotionalen Ebene ansprechen und dem erzählen, hey, ich bin jetzt verheiratet, Frau, Kind, ich will was für die Altersvorsorge machen. Je nachdem natürlich, was der dann auch sagt und antwortet, dann natürlich nach den Verkäufern fragen, was wollen die? Also ich habe viele Fragen gestellt erstmal, bevor ich irgendwas erzählt habe und dann letztendlich, wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen besprochen, ich habe ja ein großes Portfolio an Sachen, die ich dann erwähnen kann, warum ich was mache und warum ich interessiert bin an den Käufen und letztendlich habe ich das dann benutzt, um zu sagen, okay, also ich baue mein Vermögen auf für die Rente, das ist ganz klar. Mir ist auch wichtig, dass ich keinen Unsinn erzähle, also das denke ich ist auch für alle wichtig, dass man nicht irgendeinen Stuss faselt und sagt, oh, ich habe das vor und will das machen, aber wie gesagt, dieses Repertoire, um auf den Punkt zurückzukommen, zwischen Punkten zu wählen, die jetzt letztendlich relevant sind für die jeweilige Immobilie, für den Verkäufer, für den Makler, für die Hausverwaltung und das eben zum richtigen Zeitpunkt dann auszupacken. Und das habe ich alles gelernt. Also das war wirklich ein Riesenprozess über die ganzen Termine, wo ich mit jedem Termin gelernt habe, okay, hier hätte es Sinn gemacht, eigentlich das zu sagen. Ah Mist, du hast jetzt das vielleicht falsch gesagt, beim nächsten Mal erwähnst du das nicht. So hat sich das dann entwickelt.
Respekt, wirklich ganz großen Respekt dafür, dass du durch diesen Prozess gehst. Ich weiß ja, was das da auch, hab selber ja auch durchgemacht und kenne viele, die durchgemacht. Da lernt man unglaublich viel und dass da dann 6 Wohnungen rauskommen, wo man sich offensichtlich sehr viel Mühe gegeben hat, dann auch einen guten Deal zu machen. Und das alles in der Lebensphase, die wir gerade kennengelernt haben, in der du quasi zu dem Zeitpunkt warst und das nebenbei auf die Kette zu kriegen. Wenn ich irgendwann in meinem Leben nochmal ein Buch schreibe, dann hieß das wahrscheinlich so irgendwie das 30er-Dilemma, ne? Okay. Weil es wäre wirklich alles gleichzeitig, oder? Ja. Du musst alles hinkriegen. Du musst im Job performen, dann kommt ein Kind, vielleicht ein zweites wie bei dir jetzt unterwegs. Da willst du da sein, da willst du Zeit verbringen. Da fühlst du dich heutzutage als Mann ja auch wirklich getriggert, glaube ich. Anders wie vor 30 Jahren, wo man gesagt hat, es war der Frauenjob so. Da will man da sein, da will man Zeit mit verbringen. Und dann sollst du auch noch Vermögensaufbau lösen, im Idealfall sportlich sein und dich noch gut ernähren. Und so siehst du auch noch aus, ja? Ja, also Respekt, echt.
Ja, danke, das ist nett. Ja, vielen Dank. Ja, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Also du triffst den Nagel auf den Kopf. Es ist viel Zeit, es ist absolutes Zeitmanagement. Und man müssen uns auch nichts vormachen. Es gab Tage und Phasen, da habe ich gesagt, Junge, ich schmeiß das Ganze hin. Also vor allem auch, nachdem ich die 15. Absage bekommen habe, saß ich in einem der Calls, die wir hatten in der Masterclass, und habe zum Coach auch gesagt, ey Coach, ich habe das gemacht. Der Makler sagt zu mir, wow, Sie haben aber schon Immobilien, oder? Also ich bin von, Sie haben keine Ahnung zu, oh, Sie besitzen aber schon Immobilien, obwohl ich noch gar keine hatte, weil ich einfach gemerkt habe, ich stelle die richtigen Fragen, die sind einfach
stark.
Ja. Ne, so die merken, okay, das ist ein Prozess, was natürlich so meine Brust rausgegangen und ich so, super cool, ne? Und dann habe ich gesagt, aber es kommt nichts zustande, ne? Ich bin fertig, ich habe keinen Bock mehr, ne? Und er hat gesagt, hey, du machst alles richtig, der Tag wird kommen, mach weiter. Ne? Und das ist natürlich auch wichtig, dass du nicht allein unterwegs bist in dem Ganzen. Du musst mit Menschen drüber sprechen können. Und auch da natürlich, viele haben da gar kein Interesse. Deswegen ist es auch wichtig, sich eben mit Menschen dann zu umgeben, die einem sagen, hey, super cool, man tauscht sich aus. Ne? Und das war einfach auch noch enorm wichtig. Aber es ist schon sehr teilweise auch im Zahnfleisch gewesen, was ich da gemacht habe. Gar keine Frage.
Ja, ja. Ja. Der Payoff ist schon da oder wird noch kommen, bin ich mir ganz sicher. Wie ist es mit den Mietsituationen? Also du hast 6 Wohnungen gekauft, die waren alle schon vermietet. Hast du bestehende Mieter quasi übernommen?
Also die meisten waren tatsächlich nicht vermietet. Jetzt muss ich nochmal zurückdenken. Ja. Erste Immobilie war ein Erbfall, war nicht vermietet. Die zweite war vermietet und die ist auch immer noch vermietet mit den gleichen Mietern. Das war ein Privatkauf, also auch eine geile Story. Habe ich einen Termin gehabt, Makler, vielleicht kann man später noch zu sprechen. Dritte war auch leerstehend. Also ich habe im Prinzip nur zwei vermietete Objekte gehabt. Die anderen 4 sind leer geworden oder werden jetzt leer quasi.
Und wie ist das mit Leerstand? Ich habe vorher EmoGPT, so heißt der, wir haben ja die ganzen Location-Daten genommen und so ein GPT-Ding gefüttert und den habe ich gefragt, sag mal, Gladbach. Ne? Okay. Und da sagt er, ja, gibt es auf jeden Fall ein Überangebot an Wohnungen, also potenzielles Leerstandsrisiko. Also ein Supermarkt zum Investieren an sich mit sehr, sehr vielen Chancen. Aber man muss eben dann auch, es gibt also einen Konkurrenzkampf unter Vermietern, anders als jetzt in München, wo es einen Konkurrenzkampf unter Interessenten gibt. Ne? Macht auch Sinn, wenn du selber aussagst, C-Lage und vom Prognosrang her und so macht das Sinn. Wie gut lief das in der Vermietung?
Sehr gut. Also die erste Wohnung, die ich dann bekommen habe, erstmal hatte ich Glück, hier wurde unser Badezimmer gerade renoviert bei uns privat und ich habe mich mit dem Handwerker da mal kurz geschlossen. Die waren hier einige Monate, haben viel gemacht, die untere Wohnung unter uns komplett und habe viel mit dem gesprochen, habe dann gemerkt, Pole, super Typ, habe mich mit dem gut verstanden, mittlerweile befreundet. Das ist jetzt mein Haus- und Heimhandwerker, der macht alles für mich, der hat gerade noch ein Projekt für mich dann beendet, das letzte, und kümmert sich um alles. Das war dann auch nochmal ein sehr glücklicher Zufall, der mit dazu kam, und der hat die Wohnung dann erstmal komplett gemacht, die ich gekauft habe, die erste. Und dann habe ich die komplett fertig renoviert, Bad neu. Also muss man sagen, ich habe die erstmal wirklich schick gemacht. Der Ankaufpreis war sehr günstig damals und ich wusste, okay, ich kann jetzt nochmal 20.000, 30.000 reinstecken und ich bin immer noch unter Marktwert.
Welche war das? Welcher Kaufpreis?
Das war die für 99.000 Euro.
Okay, ich will jetzt den Straßennamen nicht sagen,
ja. Ja, also 99.000 Euro, 72 Quadratmeter mit Balkon und Stellplatz und das ungefähr 400 Meter vom Borussia Nordpark entfernt.
Ja.
So, und ich glaube, diese Parameter sprechen schon, da klingelt es wahrscheinlich bei vielen, die sagen, wow, also das hört sich erstmal ganz gut an und so war es dann auch. Und die habe ich flott gemacht, die Wohnung, und dann habe ich sie inseriert und ich hatte in 3 Tagen 127 Anfragen. Also ich kann das jetzt nicht widerspiegeln, was deine KI da ausgespuckt hat, zumindest für diesen Mikrostandort und für dieses Inserat, trotz einer sehr hohen Miete. Ich habe da tatsächlich auch, also was heißt sehr hohe Miete? Ich fand es immer noch eine sehr faire Miete, weil ich habe auch extrem viel Geld reingesteckt, aber wir haben da jetzt 10,50 Euro den Quadratmeter plus. Stellplatz, ja.
Kennst du dich so gut aus in Gladbach, also ich glaube schon, dass es in Gladbach Leerstand gibt, oder? Also soll anscheinend so sein?
Nein, also mich überrascht das ehrlich gesagt. Ich Also in Gladbach selber ist, ich glaube, also wenn wir über Gladbach sprechen, musst du sehr stark differenzieren, wenn wir jetzt schon so ein bisschen in die Mikrolage reingehen. Der Stadtteil Reit, der hat extrem gelitten die letzten Jahre, also die letzten 10, 15 Jahre. Und da ist es extrem schwierig geworden, sage ich mal, vernünftige Wohnungen zu finden. Und da würde ich beispielsweise die Finger von lassen. Also in Gladbach ist es
attraktiver. 3,5%, ja. Sorry, wichtig. Ja,
ja, alles gut. Ja. Das heißt, du musst das schon stark differenzieren in Gladbach. Und ich, dadurch, dass ich dort geboren bin, mich einfach extrem gut auskenne, fällt es mir jetzt relativ leicht zu sehen, okay, in dem Ort wird gerade was inseriert, da kann ich relativ blind kaufen und weiß, ich kriege das Ding auch vermietet. Ne? Aber da gibt es natürlich auch Standorte und das wird wahrscheinlich dann die KI ausspucken, die weniger attraktiv sind. Da würde ich jetzt mal so den Reiterkern dazu zählen. Da ist einfach, alle Geschäfte sind da weggezogen, früher Karstadt und so weiter, was da gab, Saturn, alles ist da raus. Wir haben ja ein Einkaufszentrum mit dem Minto in Gladbach in der Innenstadt und da merken wir auch einfach, wie dieser Wandel passiert und was das dann mit sich bringt über die letzten Jahre. Und da ein bisschen nachschauen.
Also darauf will ich auch hinaus. Ne? Das ist dann, glaube ich, man muss sich halt wirklich auch gut auskennen. Man muss gut einkaufen und man muss in der Vermietung auch einen guten Job machen. Ich habe es gerade mal in Vergleich setzen wollen. Wir haben ja ein Haus in Magdeburg gekauft. Da gibt es 5, niedrig Leerstand. In Mönchengladbach gibt es 3,5% Leerstand, habe ich gerade nachgeschaut. Was also schon gibt Städte mit noch deutlich weniger. Ne? Also da gibt es schon ein bisschen Leerstand, Magdeburg noch mehr. Jetzt ist nicht so, dass wir uns in Magdeburg super auskennen, aber mit dem Co-Investor, der kennt sich aus und so, wussten wir dann, wir kaufen dann 24 Parteien Haus. In einer Lage, die attraktiv ist, haben uns die Lage, die Mikrolage wirklich genau angeschaut und haben dann, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, aber ein knappes Jahr gebraucht, 24 Wohnungen zu vermieten. Also die waren alle leer, wir haben sie alle saniert gehabt und frisch auf den Markt gegeben, haben natürlich versucht, maximale Miete dann zu erzielen, was ich relativ schnell finde, bei 24 Wohnungen noch. Also wir haben gemerkt, das ist kein absoluter Selbstläufer, aber es hat dann funktioniert, weil es gut war. Aber du hast also eine schlechte Immobilie in Magdeburg, steht dann auch wirklich leer. Und etwas weniger ist der Effekt wahrscheinlich in Mönchengladbach, aber mit Sicherheit immer noch da. Wenn du in der falschen Lage kaufst oder dort eine sehr schlechte Immobilie hast, könnte ich mir vorstellen, dass es ein Leerstandsrisiko gibt. Vor allem dann auch in 10, 20 Jahren oder so.
Ne? Ja, sicherlich. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, ihr habt ja sicher auch was aus der Immobilie selber gemacht. Also man muss den Mietern ja auch etwas bieten. Und ja, wenn du hingehst und kaufst das Ding und machst irgendwie mal kurz Tapete neu und versuchst, also das klappt auch nicht. Ne? Also die Badezimmer ist ja immer so ein wichtiger Faktor. Wenn man das schon neu macht, das Ding hat einen Balkon, da sind ja immer diese wichtigen Faktoren, wenn die schon mal gegeben sind, alle meine Wohnungen haben Balkon. Das ist jetzt mehr Zufall, aber habe ich schon auch nachgeschaut und das sind so die Kleinigkeiten, die für mich nachher auch dann so ein bisschen das Zünglein an der Waage sind.
Ist so. Wir haben auch Balkone angebaut in Magdeburg zum Beispiel. Ja. Und haben schon vermietet, waren die Balkone noch nicht dran, aber wussten schon, sie kommen dran und haben die Wohnung und haben gesagt, da kommen dann Balkone dran, hat funktioniert. Jetzt, du hast dann, wie viel Wohnungen neu vermietet? Hast du gesagt, irgendwie 3 von 6 oder so musstest du neu vermieten, ne?
Genau, 4 von 6. Also ich die 5. geht jetzt in die Vermietung ab dem 1.6. und tatsächlich die 6. Wohnung, die ist noch nicht abgeschlossen. Da ist der Verkäufer noch im Prozess, dass er selber umziehen muss. Da haben wir den Kauftermin etwas nach hinten geschoben. Alles notariell schon gemacht vor 2 Monaten. Aber das die muss ich noch vermieten. Das ist das letzte Objekt, was dann noch in die Vermietung geht.
Ja. Okay, wir ziehen gleich ein bisschen Bilanz in Sachen Zahlen. Jetzt wollte ich nochmal zurück zu sprechen kommen auf die eine Wohnung, einfach nur als ein Beispiel rausgegriffen. Wir müssen nicht alle da im Detail durchgehen, aber glaube ich, das ist noch interessant. Also du hast gesagt, für 99.000 Euro Kaufpreis und die Kreditsumme sehe ich in deiner Liste ist 113. Wie viel hast du noch reingesteckt? Also was war dein Invest? 10.
Also klar, ich meine, ich habe die Kaufnebenkosten immer getragen und dann, die Summe, die on top ist, war dann die eigentlich Finanzierung für die Renovierung und Renovierungsmaßnahmen. Aber ja, auch da wieder wahnsinnige Learnings, einfach ins kalte Wasser reingeschmissen. Ich habe am Ende das Doppelte für die Sanierung oder beziehungsweise Renovierung ausgeben müssen. Also die Kosten waren zu knapp kalkuliert. Es gab auch noch 1, 2 Probleme. Also ein Ventil ist kaputt gegangen von der Heizung. Man konnte in dem Objekt nicht die Heizung nur für eine Wohnung abstellen, sondern nur für das gesamte Haus. Und wir reden über November. Bedeutet, da sind die Anwohner jetzt nicht so amused drüber gewesen. Und dann habe ich mich kurz dann entschlossen, Ventile einbauen zu lassen in die Wohnung, dass man die Heizung absperren kann. Und das hat dann nochmal, ne, das Budget natürlich komplett rausgesprengt. So, das kostet dann mal 3.500 Euro. Und ich habe es dann für die andere Wohnung, die ich im gleichen Objekt dann zufällig auch geschossen habe, auch direkt machen lassen. Ja, zack, 7.000 Euro. Also die Kosten sind immer noch exorbitant. Und selbst jetzt beim letzten Objekt habe ich immer noch ein Drittel, ein Viertel mehr Kosten. Aber ich habe es zumindest mal im Kopf, dass es so sein wird. Ne? Das heißt, um deine Frage auch zu beantworten, es waren so 15.000 roundabout budgetiert. Am Ende ist es eben das Doppelte geworden für die Renovierung.
Also genau, du hast 15 budgetiert und auch finanziert. Genau. Also du hast irgendwie knapp 114 finanziert. Also ne? Und hast nochmal 15 on top bezahlt aus deinem Geld.
Ja, das tat und natürlich weh.
Ja, klar, aber gut, aber es ist voll oft so, und man kriegt ja über die Zeit, du kannst das ja auch wieder, also jetzt warte 2-3 Jahre, dann kannst du das auch wieder rausfinanzieren.
Genau, und das ist immer ja der Gedanke dahinter, ne? Also man blutet erstmal, aber mit der Perspektive über 10-20 Jahre mindestens das zu machen, eher 20, ist es dann auch, ja, da ist halt so.
Wenn du, also du kannst ja zwei Richtungen einschlagen. Du kannst ja sagen, ich will gucken, dass mein Bestand in Summe einen besseren Loan-to-Value hat und ich von den Schulden dann schnell runterkomme. Das ist der sicherere und langsamere Weg quasi, zu sagen, ja, da ist einfach mehr Sicherheit drin. Oder ich will halt schon gucken, dass ich immer sehr EK schon mein Geld ans Arbeiten bringe. Ich bin sicher, du kannst bei der Wohnung in 2-3 Jahren zur Bank gehen mit der dann aktuellen Miete und der Entwicklung und könnte es theoretisch noch mal ein bisschen was rausfinanzieren.
Das denke ich auch. Also es war eine Gutachterin da, bei drei Wohnungen jetzt. Und bei den Wohnungen, weiß ich noch, sie ist reingekommen, sie war begeistert. Sie meinte, wow, ist ja super schön hier, toll gemacht. Die war echt begeistert. Oh, toll, 3 Zimmer. Also hat alles mitgeschrieben. Man kriegt ja leider nachher nicht den Beleihungswert, die Bank dann dahinter packt, oder den Marktwert. Ich weiß nicht genau, wofür es jetzt war, aber die war schon begeistert. Und da habe ich natürlich auch gedacht, okay, erstmal gut die Bestätigung zu bekommen von einer Gutachterin von der Bank. Und genau das, was du sagst, natürlich mit der Perspektive, okay, läuft alles, ist vermietet, dann kann man schon auch nochmal in 2-3 Jahren auf die Bank zugehen und sagen, so, ich würde jetzt gerne nochmal ein bisschen was mit euch machen.
Genau, also vor dem Hintergrund, nur dass wir den einen Case mal ganz grob durchrechnen, du hast 15.000 Euro Eigenkapital drin. Und hast, also in Summe hat dich das Gesamtinvest ist 130.000 Euro, ohne Kaufnebenkosten. Darauf würden wir jetzt ja quasi die Mietrendite berechnen. Also 130.000 Euro hast du investiert. EK ist drin 15 plus Kaufnebenkosten. Genau. Also 25 oder so musstest du wahrscheinlich EK reintun. Ja. Und hast jetzt 130.000 und hast, wie vermietet? Warte, steht hier auch. Kaltmiete sind 841 Euro.
Genau.
841 mal 12 durch 130, 7,7% Mietrendite.
Bevor es weitergeht, ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass am 25. und 26. Oktober wieder das Immocation Festival stattfindet. Die größte und wichtigste Veranstaltung für private Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum. 2 Tage voller Wissen, voller Content, voller Netzwerken, toller Menschen, Gleichgesinnten. Es gibt keinen besseren Ort, um in dem Thema Immobilien voranzukommen. Und ich werde immer wieder mal gefragt, hey, für wen habt ihr denn dieses Festival eigentlich gemacht? Ich bin Einsteiger, oder ist das denn für mich? Ich bin eigentlich schon fortgeschritten. Und dazu würde ich gerne mal ein paar Sätze sagen. Also erstmal, dieses Festival ist unglaublich individuell. Genau deshalb haben wir dieses Jahr die Location von München nach Leipzig gewechselt in die dortige Messe. Das ist ein riesengeniales Gelände und wir werden dort mehr Inhalte, mehr Auswahl anbieten, als wir das jemals mit weitem Abstand getan haben auf einem der letzten Immocation Festivals. Das heißt, bist du Einsteiger? Selbstverständlich gibt es einen riesengroßen Workshop, wo wir mit dir als Einsteiger alle Themen, deine persönlichen Einstiegsfragen und so weiter durchgehen und du Schritt für Schritt reingeführt wirst in das Thema. Du bist fortgeschritten, selbstverständlich bekommst du maximale Insights, was im Markt gerade los ist, was die Profis gerade für Strategien und für Tricks weiterzugeben haben und so weiter. Du suchst nach Inspiration, wunderbar, wir werden Stories auf allen Niveaus auf der Bühne stehen haben, die dich teilhaben lassen und dir zeigen, wohin die Reise gehen kann. Und wenn du einfach schon in ganz speziellen Bereichen unterwegs bist, du bist in Richtung Profi oder bist fortgeschritten und weißt schon, in welchen Strategien Strategien du einfach Gleichgesinnte suchst, zu welchen Themen du dich intensiv austauschen möchtest, haben wir dieses Jahr einen kompletten Pro-Bereich mit Deep Dive Workshops ohne Ende zu allen möglichen Themen, die für dich relevant sein können, wo du dir deine ganz persönliche Festival-Agenda zusammenbaust, um einfach das Allermeiste aus deiner Zeit rauszuholen und dich genau mit den Menschen zu vernetzen, die dir weiterhelfen. Also die Antwort ist, für jeden, auf jedem Niveau, inklusive der Freundin, dem Freund, dem Partner, der Partnerin, die man einfach mal mitnehmen und in diese Welt hineinführen möchte, um herauszufinden, ist das was für uns, weil das Festival eben so ultra individuell sein wird. Wenn das gut klingt, dann haben wir erstmal zumindest im Erklären jetzt was gut gemacht und wir versprechen dir, genauso wird's dann auch vor Ort. Tickets findest du unter immocation.de/festival. Am besten beeilen, weil die Early-Bird-Phase nicht mehr allzu lange gilt und danach die Preise teurer werden. immocation.de/festival.
Stark, ja. Super, ja, cool. 7,7% Mietrendite und deine Bankrate ist entsprechend 5,5 oder so. Bisschen
mehr. Ja, genau. Da sind wir. Also ich musste da ein bisschen schlechter finanzieren, weil ich habe das aus dem Urlaub rausgemacht. Also da waren wir gerade in Holland, kam die Push-Nachricht aufs Handy. Wir haben 3 Minuten
Urlaub später machst du auch noch in dieser Lebensphase.
Ja, muss auch eine Woche, Flitterwoche war das in Holland. Wir sind schon nur nach Holland gefahren. Ja. Aber ich meine, da, man will ja auch abschalten, aber klar, da kommt dann mal die Push und das war auch so lustig einfach, weil ich habe nicht die ganze Zeit aufs Handy geguckt. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der am Handy hängt, aber wir saßen am Tisch, ich sehe diese Nachricht, ich gucke drauf und sehe, warte mal, 35% unter Marktwert. Preis, ich sehe den Ort, also ne, wie gesagt, ich wusste, okay, in dem Stadtteil passt. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt 3 Minuten online, rufst du jetzt den Makler penetrant an oder schreibst du ihm erstmal? Und da habe ich gedacht, nee, komm, du musst ihn jetzt anrufen. Ne? Und dann war das genau das Richtige, weil während wir gesprochen hatten, hatten schon 15 Leute dann in einer Dreiviertelstunde angefragt. Und ich so, ja Mist, bin ich denn jetzt der Erste? Und er so, es war zum Glück ein sehr also loyaler Makler, sage ich mal, der sagte nein, also sie sind jetzt auch der Erste gewesen und sie kriegen dann auch das erste Besichtigungsrecht quasi und das war dann mein Glück, also hätte ich jetzt nur geschrieben und gewartet, dann wäre das Nummer 16 gewesen, wo nichts passiert wäre. Ne?
Aber nicht Flitterwochen abgebrochen.
Nee, das zum Glück nicht, um Gottes Willen. Weil ja, irgendwo sind die Grenzen dann auch gesetzt.
Ja, ja, wollte ich gerade mal rausfinden, wie bei dir da die Grenzen sind.
Also. Nein, nein, also klar, meine Frau, die hat dickes Fell, aber irgendwo okay. Sind auch seine die Grenzen. Ja, ja. Ja, ja. Aber dann natürlich einen Besichtigungstermin direkt festgemacht für, weiß nicht, Donnerstagnachmittag, dann, wenn wir wieder zurück waren, das war sogar noch ein Urlaubstag und ja, dann da die Zusage bekommen für den Inseratspreis auch. Ja.
Ja, super. Sehr, sehr cool. Okay, also das kann man sich selber quasi ausrechnen. Ich sag's trotzdem hier nochmal. Also du hast eben 800, wo steht's hier? Nochmal 841 Euro Miete auf 557 Euro Bankrate.
Ja, genau.
Kann jeder verstehen, dass das, also das ist nicht alles Cashflow, was übrig ist, man muss Rücklagen bilden und so weiter. Das kennt ihr, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber da bleibt auf jeden Fall was übrig. Und ja. Das hast du in ähnlicher Art und Weise noch 5 weitere Male gemacht. Ich komme jetzt mal auf die Gesamtsummen. Für ungefähr 700.000 Euro gekauft, 770.000 finanziert. Das heißt, da ist teilweise noch Renovierung mit dabei.
Genau, so ist es. Also alle Finanzierungen sind dann, die über dem Inseratspreis sind, das sind dann die Gelder für die Renovierungen.
Wobei das ist keine Kaufnebenkosten finanziert, die sind immer EK.
Nee, das stimmt dann auch wieder nicht, wo ich, sorry, das yeah. Also die letzten 2 Wohnungen habe ich da mit einer anderen Bank tatsächlich voll finanzieren dürfen und können. Also das war dann auch nochmal Wahnsinn. Da habe ich eine 112% Finanzierung bekommen für die letzten beiden.
Also in Summe hast du 84.000 Euro Kaufnebenkosten gehabt für alle 6 Wohnungen.
Genau.
Steht hier in der Liste, ne? Die musstest du, also jetzt mal ganz grob, keine Ahnung, dann hast du 60.000 davon selbst gebracht. Mhm. Bei den letzten 2 hast du was on top bekommen, also die on top bekommen von der Bank noch, was natürlich genau. Cool ist. Und das Eigenkapital, das kommt aus mehr Sparten, oder? Kann man sich
vorstellen? Ja, genau, das kommt aus den 15 Jahre Börse, also wo ich dann einfach ein bisschen Cash abgezogen habe und gesagt habe, okay, das mache ich mir zum Budget. Der ursprüngliche Plan war, 4 Wohnungen zu kaufen und da haben mir natürlich meine Freunde und Verwandte schon einen Vogel gezeigt, mich ein bisschen ausgelacht und letztendlich hat es dann sogar für 6 gereicht und jetzt ist es auch erstmal der Status quo. Ich bin ein bisschen gesettelt jetzt, ne? Muss man auch mal.
Aber du hast auch mal gesagt, 20 Wohnungen in 5 Jahren, habe ich gehört.
Wer hat das denn gesagt? Ja, doch, das habe ich, genau. Eigentlich ist das jetzt so mittlerweile mein Ziel und tatsächlich von den Leuten, die selber Immobilien machen, die sagen dann, gut, bei deinem Tempo hast du es nächstes Jahr geschafft. Ist ganz lustig, aber ja, also ich weiß gar nicht, will mich, das soll ruhig so sein, aber ich will mich gar nicht so festnageln darauf oder so engstirnig jetzt sagen, das muss es sein, sonst habe ich versagt oder irgendwas. Ne? Am Ende kommt es ja wirklich, also immer das Ziel vor Augen einfach haben, wofür mache ich das Ganze? Es ist nicht, um reich zu werden, es ist nicht, um irgendwie damit anzugeben, sondern man ist ja auch nicht reich, das habt ihr auch immer wieder betont. Also ich habe jetzt nicht wirklich mehr davon hier und heute. Ich habe sogar im Gegenteil sehr viel Geld ausgegeben erstmal. Aber es geht darum, in 15, 20, 25 Jahren da einfach zu stehen und zu sagen, cool, ich kann jetzt befreit leben, ich kann unabhängig sein und habe auch noch was für meine Familie kreiert. Und deswegen, wenn nachher 15 Wohnungen reichen oder 10, ist das für mich auch in Ordnung. Ne? Also will ich mich gar nicht so festnageln, aber trotzdem würde das Ziel erstmal bestehen bleiben, genau, in den nächsten 5 Jahren dann auf 20 Wohnungen zu kommen. Das wäre schon ganz nett.
Ja, cool, genau. Ich finde auch, also so, es ist schön, sich ein bisschen Sachen vorzustellen. Also es hilft, glaube ich, Ziele zu setzen, um zu sagen, ich erweitere ein bisschen meinen Horizont. Und wie du sagst, 4 Wohnungen wäre ja voll krass. Und das hast du jetzt schon. Das heißt, also outperformed quasi für dich. Und jetzt ist es wichtig, dir den nächsten Horizont irgendwie zu setzen und sagen, ja klar, warum sollen das nicht auch 20 sein können? Aber was ich noch viel wichtiger finde beim Ziele setzen, wir haben uns ja auch ein Ziel gegeben, 2019 war das, glaube ich, haben gesagt, wir hatten jetzt Altersvorsorge, jetzt wollen wir weitermachen mit Immobilien im größeren Stile. Wir wollen, dass da Cashflow unser ehemaliges Konzerngehalt rauskommt. Also freier Cashflow im Hier und Jetzt, den wir abziehen können. Also den wir wirklich rausnehmen können aus den Immobilien. Das sind wir jetzt mittlerweile. Es war ein sehr, sehr harter Weg dahin, auch mit den Co-Investoren, weil du ja wirklich im Hier und Jetzt Immobilien in sehr gute Renditen entwickeln musst, damit du so viel freien Cashflow hast. Das ist ganz anders, wenn du sagst, du willst es in 15 Jahren oder in 20 Jahren haben, weil wir wollten so schnell, wie es geht, haben. Und ganz egal, wie groß jetzt genau dieses Ziel ist und was da die exakte Zahl ist, die man erreichen will, die man im Jahr rausziehen muss. Was aber unglaublich geholfen hat, ist wirklich dieses Festlegen und sagen, also ja, es soll ein Immobilienbestand sein, den wollen wir für immer haben. Und da soll wirklich schnell freier Cashflow entstehen. Das heißt, wir geben Gas in die Entwicklung, wir gucken bei der Akquise, dass das alles in Richtung Cashflow geht. Also es hat uns einfach in die richtige Richtung gebracht, dass wir so spezifisch waren, warum wir das eigentlich machen, weil wir quasi gesagt haben, wenn sonst kein Geld mehr irgendwo her jetzt kommt, müssen wir nicht mehr arbeiten, das wollen wir so schnell wie möglich haben.
Ja. Genau, ja,
das absolut richtig. Das hat geholfen, ja. Ja. Okay, zu den Banken. Du hast, war es schwer, dich zu finanzieren? Wahrscheinlich nicht.
Also um loszulegen, ja, weil auch das für mich natürlich komplettes Neuland war. Ich hatte bis dato mal einen Online-Kredit abgeschlossen, so einen Konsumkredit ein paar Jahre her. Hab damit ein bisschen spekuliert, war eine dumme Aktion, aber deswegen, ich hatte keine wirkliche Erfahrung mit Immobilienkrediten. Und die ersten Termine waren erstmal so ein bisschen zäh, aber die Bank hat schon suggeriert, ja, nee, das, also finanziell passt das ja alles bei Ihnen, wir können das machen. Aber es war am Anfang natürlich erstmal sehr unkonkret, weil ich ja eben keine Zusagen bekommen habe oder auch gar nicht genau wusste, wie ich den Prozess jetzt richtig aufsetze. Und dann irgendwann hat das funktioniert. Und dann war es tatsächlich so, irgendwann hat es auch da Klick gemacht, gerade dann nach der ersten Immobilie, als ich dann bei der Bank angerufen habe, bei meiner Ansprechpartnerin, gesagt, hey, ich habe hier ein zweites Objekt, ich bräuchte nochmal 10.000 Euro mehr für die Renovierung. Am Telefon, ja, Sekunde kurz, ja, können wir machen. Ne? Und ich denke so, also jetzt verstehe ich vieles, warum vermögende Leute dann bei der Bank auch immer wieder Kredite bekommen. Wenn du einmal dieses Verhältnis aufgebaut hast und diese Verlässlichkeit gezeigt hast, denen alles geschickt hast und das einmal steht, dieses Konstrukt, dann ist die Bank auch sehr gewillt, mit dir vernünftig zusammenzuarbeiten, wenn du ja einfach das Commitment auch gegeben hast. Ne? Und das hat dann sehr geholfen.
Ja. Hast du eine Investorenbroschüre?
Yes, habe ich mir auch angefertigt. Ich nutze jetzt aktuell nicht mehr aktiv, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt meine 3 Banken da habe, mit denen ich finanzieren kann. Aber ich habe am Anfang eine sehr ausführliche Broschüre gemacht. Ich habe auch die erste Immobilie über einen Kreditmakler finanziert. Der hat mir gesagt, sowas hat er in seiner ganzen Karriere noch nie gesehen. Hat mir da sehr viel Mühe und sehr viel Zeit gegeben. War ein bisschen too much, muss ich am Ende auch sagen, weil es waren irgendwie 5, 6 Seiten und da war ein bisschen mein halber Lebenslauf drauf. Aber mir war einfach wichtig, dass man das sieht, wofür ich stehe, was ich mache und dass dann Fundament dahinter steht. Und letztendlich war es gut, aber es war vielleicht ein bisschen too much. Also ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, dann fünfseitige Investorenbroschüre zu machen. Aber so eine Art, also ein One- oder Two-Pager zu machen, der mal plakativ sagt, na, wie eine Art Bewerbung, okay, das bin ich, das mache ich, das sind meine Finanzen und so weiter, das sollte man auf jeden Fall machen. Und das, damit sticht man auch hervor aus der Masse, das muss einem auch klar sein.
Ja, cool. Hast du, ich glaube nicht, dass du der Typ dafür bist, aber hast du schon mal das Gefühl gehabt, boah, scheiße, so viel Schulden? Da kann ich jetzt nicht gut schlafen?
Nein, also auch da glaube ich, ich hatte jetzt auch noch nie große Schulden. Das ist auch das erste Mal. Wie gesagt, ich hatte mal so einen Konsumkredit gemacht, wo ich mit einem Autokauf und Verkauf wieder spekuliert hatte während Corona. Das ist nicht so gut gelaufen. Nein, also klar, man macht sich Gedanken. Irgendwann wacht man mal auf, denkt so, wow, ich habe jetzt hier 700, 750.000 Euro Schulden. Aber klar, erstmal den Begriff Schulden aus seinem Kopf zu streichen, das sind Verbindlichkeiten. Und ich habe ja auch den Wert der Immobilie nochmal durchgerechnet. Und da bin ich ja fast bei einer Million. Also wir reden jetzt über einen Marktwert von roundabout 950.000. Und wenn du die Differenz einfach schon siehst, ich könnte das ganze Portfolio jetzt liquidieren und sagen, ich verkaufe den ganzen Bums sofort wieder und würde nachsteuern, trotzdem wahrscheinlich mit 100.000 Euro wieder plus dastehen. Minimum. Von daher bin ich da relativ entspannt und sage mir, okay, da muss schon viel passieren, dass ich da mir jetzt Sorgen machen muss. Ne?
Zinsen hast du festgeschrieben, oder?
Zinsen sind festgeschrieben. Vom ersten weg nur auf 5 Jahre, weil ich noch einen laufenden Bausparvertrag habe, auch ein bisschen Altlasten von damals. Das hat man auch Bausparverträge abgeschlossen, würde ich heute nicht mehr machen. Muss ja jeder selber wissen, aber ne, allein diese Gebühren und so weiter. Zins war gut, es sind 2,6%, also das hilft aktuell weiter. Der läuft, ich habe ihn jetzt so programmiert oder so gestaltet, dass der in 4 Jahren dann ausläuft mit der ersten Immobilie. Deswegen habe ich ihn nur auf 5 Jahren finanziert und dann nutze ich den, das sind 100.000er, um die quasi abzulösen. Das habe ich mir jetzt schon so strukturiert. Da weiß ich jetzt schon, kann ich planen, den kann ich in 4 Jahren zu 2,6% mit einem 100.000er Bausparvertrag ablösen. Das ist die Immobilie, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und beim Rest sind es 10 Jahre.
Ja. Okay, ich gucke nur gerade nebenbei, ich habe gerade noch was ausgerechnet. Jetzt nochmal auf dein Gesamtportfolio, dass wir die Zahlen noch einmal rund machen, dass man sich das vorstellen kann. Ich habe gerade geguckt, du hast Kaltmieten in Summe von 4.729 Euro und hast eine Bankrate von 3.570 Euro. Na, also das ist irgendwie genau. bis irgendwie gute 1.100, 1.200 Euro über der Bankrate pro Monat gerechnet.
Genau.
Und was ich jetzt gemacht habe, einfach nur das, bei was da jetzt passiert, und wir hatten es gerade davon, wie schnell und entsteht dann irgendwie Cashflow, wenn man den wirklich im Hier und Jetzt, also das muss man erstmal sagen, es bezahlen sich also 700.000 Euro von selbst ab, weil du ja immer Tilgung hast als Teil der Bankrate, und es bleibt ein bisschen was übrig. Und ich habe jetzt mal die Kaltmiete genommen von 4.800 Euro und habe sie gerechnet mal 1,02 hoch 10. Das heißt 2% Inflation oder 2% Mietsteigerung pro Jahr. Was also zumindest im Moment ist ja in Deutschland in Summe die Mietsteigerung bei 4-5%. In den letzten Jahren bin ich sicher, war es in Mönchengladbach auch höher als 2%. Aber nehmen wir mal nur 2% an, dann bist du in 10 Jahren bei 6.000 Euro Miete, wo du heute bei 4.700 bist. Und du bist in 20 Jahren bei 7.200 Euro Miete. Während, nehmen wir an, du schreibst weiter fest, deine Bankrate immer noch bei 3.500 Euro ist. Also das ist der Effekt, den man sich über die Zeit oft nicht vergegenwärtigt. Wir haben mal einen, so einen Chart gemacht, wie die Miete der Bankrate davonläuft. Und das ist einfach cool, dass du das jetzt eingeloggt hast, ne, zu wissen.
Absolut. Also genau, ich habe mir auch aufgeschrieben, wie viel ist denn jetzt auch mein Tilgungsanteil von dieser Bankrate. Ne? Also das sind dann ungefähr 13.000 Euro im Jahr. Das reiche ich ja auch schon wieder zurück als Cash, was mir im Prinzip zurückgespielt wird durch diese Immobilien. Ne? Und dann kann dadurch, wenn du das hochrechnest, bist du ungefähr nach 5-6 Jahren bei null schon. Also dann habe ich mein Eigenkapital, was ich genommen habe, schon wieder raus, auch wenn es natürlich nicht Cashflow ist, aber es ist schon wieder abbezahlt, ne? Und wie du sagst, parallel steigen die Vermögenswerte, Inflation steigt, ich habe eine Indexierung in meinen Mietverträgen drin, wo ich rein theoretisch dann auch die Mieten jedes Jahr anpassen kann. Und von daher ist es exakt, wie du sagst, genau.
Ja, ja. Hast du mal für die Zukunft jetzt über etwas speziellerem Sachen nachgedacht, keine Ahnung, dass du jetzt auch Immobilien handeln könntest und verkaufen könntest oder dass du Sondervermietung machst mit möbliert befristete Vermietung mit quasi wie Wunderflats oder so, ne? Um noch tiefer einzusteigen, irgendwie mehr Geld zu generieren oder hast du solche Sachen im Kopf?
Die Gedanken sind da. Also wir haben auch schon mal überlegt, hier in der Nähe ein Hotel zu kaufen, das umzufunktionieren in Apartments. Wie gesagt, dieser Amazon-Standort ist hier, wo Dutzende oder Hunderte Mitarbeiter natürlich sind, wahrscheinlich sogar noch mehr. Das ist ein Feld, wo ich drüber nachgedacht habe, aber ich wollte mich jetzt erstmal in dem Bereich, sage ich mal, perfektionieren und das erstmal so weit fertig spielen. Und auch in der Mastermind haben wir einen sehr guten Austausch, auch eine WhatsApp-Gruppe. Auch da sind Leute, mit denen ich sehr gerne mal Mehrfamilienhäuser tackeln würde. Also das ist ja so ein bisschen der Next Step. Aber klar, das verlangt dann die Bank wieder ein bisschen Eigenkapital. Da muss man dann oft 90%, also 10% mit einbringen, kann man nur 90% finanzieren oder so noch weniger. Du brauchst wieder, wie gesagt, mehr Eigenkapital, deswegen bin ich da gerade noch so ein bisschen noch nicht dabei. Also ich plane jetzt nicht Sondervermietung oder Fix and Flip zu machen, ja, weil ist auch ein Zeitfaktor, also das ist mir auch wieder Entschuldigung, zu aufwendig, weil da muss ich jetzt wieder, ne, muss ich schnell fix machen, da muss ich es wieder verkaufen, da muss ich hoffen, dass ich den Wert wieder rauskriege, dafür mache ich es ja auch nicht, das ist einfach nicht meine Zielsetzung. Das würde darauf abzielen, schnell Geld zu generieren, ist schön, vor allem auch, wenn ich jetzt eventuell Eigenkapital brauche, was theoretisch sogar irgendwo der Fall ist. Ich glaube, ein, zwei Wohnungen wären noch drin, aber ich sehe es jetzt aktuell nicht, um deine Frage zu beantworten.
Ja, ja, ja. Stark, stark, finde ich total cool, weil viele auch, die dann merken, das funktioniert in irgendeiner Form mit Immobilien und man hat da einen Skill und so, dann einfach alles gleich machen und auf jeden Fall schneller höher und wenn man hier Geld und so und da und verzetteln sich oft auch und es gibt viele Dinge gleichzeitig im Leben, wie wir, glaube ich, hier jetzt ausführlich auch schon als Thema hatten und die muss man alle miteinander jonglieren und das ist ja schon super, super stark und vor allem spezialisiert sein und sagen, ich verstehe, welche Wohnungen ich in Mönchengladbach sofort kaufen kann, weil sie geil sind und da habe ich voll die Erfahrung mit normaler Vermietung, weiß genau, was da passiert und was ich da hinkriege. Super geil zum Skalieren auch. Ne?
Ja.
Okay. Genau. Wenn Mehrfamilienhaus, wenn du die Chance hast, irgendwann, wahrscheinlich ist nicht schlecht, die sind gerade relativ günstig und das ist ja ähnlich, also dann kaufst halt 8 Wohnungen auf einmal quasi sinngemäß, wo du aber genau weißt, wahrscheinlich, wie gut du vermieten kannst und so. Ja, aber das ist als Co-Invest schon. Wir haben es ja, also wir haben ja alle Mehrfamilienhäuser im Co-Invest. Also Stefan und mich zähle ich eh als eins, aber mit jeweils noch anderen Co-Investoren. Und wir haben da also super Partnerschaften mittlerweile. Aber die kannten wir auch vorher schon wirklich gut und die kennen wir wirklich gut, weil da muss man, das ist was anderes wie eine Fix-and-Flip-Partnerschaft. Ne? Das ist ja schon, man verheiratet sich sehr lang, wenn man so ein Mehrfamilienhaus zusammenkauft.
Absolut, das muss schon passen. Ne? Und du gehst ja dann auch wieder eine Firmierung ein. Das kannst du ja nicht mal eben so einfach privat machen, auch wenn es im kleinen Stil ist. Aber es bringt auch wieder einen gewissen bürokratischen Aufwand mit sich. Und ich muss noch meine Steuererklärung machen. Das wird auch nochmal ein schönes Ereignis. Ne? Deswegen, also da ist erstmal noch genug Arbeit in dem Bereich zu tun. Und wenn, dann ergeben sich die Dinge. Das ist ja auch so ein bisschen mein Werdegang. Also durch Zufall bei einer Besichtigung kommt eine Privatperson raus und sagt, möchte jemand eine Wohnung kaufen? Und ich so, ja klar, ne, ich bin dabei. Und die Wohnung letztendlich hat sich dann ergeben, dass ich die gekauft habe. Da sind die Dinge entstehen dann irgendwie und deswegen, ich will das gar nicht so übers Knie brechen. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann wird das kommen. Und da muss man einfach geduldig sein. Das ist schwierig heutzutage, aber es ist viel, viel Geduld auf jeden Fall auch verlangt bei der ganzen Geschichte.
Ja. Andreas, vielen herzlichen Dank. Super, super geil, deine Story zu hören. Freue mich auf alles, was noch kommt bei dir. Und
Dank auch,
dass genau, ich da sein durfte. Ja, drücke erstmal die Daumen für die nächsten Monate, bis dein zweites Kind kommt. Ich glaube, das ist mal das Allerwichtigste im Leben. Also ganz so viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.
Bis dann, Andreas.
Ciao. Ja, ciao.